Ich habe mich entschlossen, in den nächsten Predigten ein sehr grundlegendes Thema zu predigen, und zwar geht es um den Heiligen Geist. Und habe festgestellt, dass wir das eigentlich schon lange nicht mehr hatten, dieses Thema. Dass es auch für viele so ein Thema ist, wo sie sagen, oh, das ist jetzt etwas, was ich mir wünsche, mehr zu erfahren, oder was mir auch ein Problem ist. Und von daher möchte ich das thematisieren und heute damit anfangen. Das ist eine ganze Serie. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie lang sie wird. Denn die Frage nach dem Heiligen Geist ist eine sehr zentrale in unserem Christsein. Weil jedes Stück geistlichen Lebens mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Es ist also nicht irgendein Randthema. Und es ist gut, mit ihm sich vertraut zu machen und vertraut zu sein. Und es entscheidet sich recht viel, ob wir mit dem Heiligen Geist vertraut sind oder nicht. Zum Beispiel entscheidet sich darin, ob unser Glaube eher Gesetzeserfüllung ist oder Weltanschauung oder ob er lebendiger Glaube ist. Gesetzeserfüllung in dem Sinne, dass ich vielleicht weiß oder denke, zu wissen, was ich tun soll, und das Christsein eben heißt, ich muss die 10 Gebote halten oder die Bergpredigt oder das Liebesgebot und so weiter. Das steht ja alles in der Bibel, aber dass es sich darin erschöpft. Oder dass es sich darin erschöpft, dass ich sage, ich glaube an Gott im Sinne dessen, es gibt eben Gott und an den glaube ich, den halte ich für wahr. Ich halte das für wahr, was in der Bibel steht, im Gegensatz zu Menschen, Atheisten oder so, die das nicht für wahr halten. Aber beides, wenn das pur wäre, wäre das nicht das, wo wir zu eingeladen sind. Wir sind zu einer lebendigen Beziehung eingeladen. Wir sind dazu eingeladen, dass unser Glaube lebendig ist. Dass wir da auf Du und Du sind mit ihm. Und auch wenn wir den Heiligen Geist nicht kennen, dann ist es anstrengend. Dann sind wir dabei, diese Gebote zu halten aus unserer eigenen Kraft. Und das wäre wirklich anstrengend. Wir könnten auch die Werke Jesu nicht tun, die wir ja tun sollen, zu denen wir eingeladen sind. Jesus sagt, ihr werdet dieselben Werke tun, wie ich auch tue. Dieselben Werke. Wir können sie aber nicht tun aus unserer Kraft. Karl Barth, das ist ein berühmter Theologe aus dem letzten Jahrhundert, der hat gesagt, die Kirche des Wortes braucht das Wirken des Geistes, um nicht die Kirche der Wörter zu werden. Die Kirche des Wortes braucht das Wirken des Geistes, um nicht die Kirche der Wörter zu werden. Er hat eine große Dogmatik geschrieben, wirklich Bände, weil es war ein sehr berühmter Theologe, auch als ich Theologie studiert habe. Und er hat gesagt, als er alles fertig hatte, wenn er das nochmal schreiben würde, diese Dogmatik, Kirche der Dogmatik, so hieß sie, dann würde er mit dem Band über den Heiligen Geist beginnen. Das war nun, dann hat er dann nicht mehr alles umstellen können, weil das waren sicher tausende von Seiten. Aber so wichtig ist der Heilige Geist. Oft brauchen wir so viele Wörter, also wir quatschen so viel, auf Deutsch gesagt, und so viele Wörter vielleicht auch, die überhaupt keine Kraft haben. Und wir brauchen das Wort, das Kraft hat, das tut, was es aussagt. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und dafür beten wir auch vor jedem Gottesdienst. Komm, Heiliger Geist, schenk uns eine Begegnung mit dem Vater, mit Jesus und mit dir. Denn wir leben von dir. Und wir wollen nicht nur in unserem Kopf angesprochen werden, sondern in unserem Herzen, besser noch etwas tiefer, so dass es uns wirklich betrifft, erfüllt, dass wir gestärkt rausgehen. Und das ist ja die Erfahrung, also ich meine gestern, das war schon für die Leute, die nach Speyer gefahren sind, es waren noch ein paar mehr, als hier vorne standen, ein anstrengender Tag. Also ich bin um 4:30 aufgestanden und wir kamen um 11 nach Hause. Und ja, und es war anstrengend. Und trotzdem kann ich sagen, ich bin erfüllt. Ich bin erfüllt, weil wir zusammen waren, wir hatten die Gemeinschaft und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes gespürt und die Kraft seines Wortes. Es gab geniale Vorträge auch, besonders der letzte, ich denke, der wird im Internet dann auch stehen, vom Reinhard über Gemeinde als Tempel und Gemeinde als Braut. Er hat uns dieses Ruth-Buch ausgelegt anhand der Namen, derer, die davor, der Namen, die da vorkommen. Das war genial. Und es hat einfach nochmal den Schatz, der hier drin ist, deutlich gemacht, was man alles beim oberflächlichen Lesen nicht so unbedingt entdeckt, was da dahinter steckt. Der Heilige Geist kann unsere Wörter zu Worten machen, die Kraft haben, sowohl in unserem Alltag, wenn wir mit Menschen begegnen, dass unser Wort Kraft hat, dass unser Wort aufbaut, dass es die Menschen aufbaut, die uns begegnen, dass sie weggehen von einer Begegnung mit uns, egal ob das jetzt die Frau in der Kasse ist oder der Busfahrer oder sonst jemand und sagt, ich habe da, das war was aufbauen, das hat mich aufgebaut, diese Begegnung mit diesem Menschen. Das ist auch der Heilige Geist. Oder auch, dass wir die Worte im Gottesdienst, dass sie kraftvoll werden. Dass da Gott wirkt hinter diesen Worten. Und dass es nicht einfach Worte sind, die so an uns vorbeirauschen oder die uns vielleicht gar noch das Gegenteil von aufbauen. Heute möchte ich zum ersten Punkt sagen, zum Wesen des Geistes. Der Begriff Geist in der Bibel lautet, wenn man die hebräischen und griechischen Urbedeutungen nachspürt oder übersetzt, Luft in Bewegung, Atemstoß, Wind, Ruach oder Pneuma. Ruach ist hebräisch und Pneuma ist griechisch. Es geht um Dynamik, es geht um Bewegung. Es geht nicht um etwas Intellektuelles. Es geht nicht zuerst um unseren Kopf, sondern es geht um eine Dynamik. Dynamis ist auch etwas, was in der Bibel häufig vorkommt. Es ist nicht etwas Intellektuelles. Und wenn wir jetzt ein Bild suchen für das Wirken des Heiligen Geistes, wäre zum Beispiel eine Bibliothek nicht das Bild, wo es um geistige Arbeit geht. Also ich liebe Bücher, das wissen alle, die schon mal in meiner Wohnung waren. Und trotzdem, eine Bibliothek kann nicht das Zeichen des Heiligen Geistes sein, sondern viel eher ein Stadion. Wo ich meine, da ist ein Raunen, ne, in so einem Fußballspiel vorher und hinterher und wenn die Tore fallen und wenn sie nicht fallen, da ist richtig Dynamik. Und vom Bild her ist dieses Fußballstadion viel eher geeignet, den Heiligen Geist und das Wesen des Heiligen Geistes zu beschreiben als die Bibliothek. Denn da geht's um Begeisterung, da geht's um Bewegung, da geht's um Dynamik. Und da geht's nicht um Langeweile. Das Wesen des Geistes, der erste Punkt vom Wesen des Geistes. Zweiter Punkt, der Geist ist die dritte Person Gottes. Und Gott hat sich in verschiedenen Epochen der Geschichte unterschiedlich offenbart. Und jetzt habe ich ein Bild. Schauen wir mal. Da braucht man ein bisschen gute Augen, aber ich habe geguckt, ab Mischpult konnte ich es noch lesen und meine sind nicht so gut. Wir können aber auch mal das Große nehmen. Das ist dann etwas weniger schön, aber etwas größer. Das ist ein Zeitstrahl von der Schöpfung bis zur Vollendung, vom Beginn der Welt bis zur Jesu Wiederkunft. Und jetzt können wir da drei Zeiten entdecken. Die erste Zeit ist die Zeit des Vaters, von der Schöpfung bis Jesus kommt. Dann kommt Jesus, die Zeit des Sohnes. Jesus wird gekreuzigt, Jesus kehrt zum Vater zurück, ist beim Vater und er schickt seinen Geist. Und dann wäre die Zeit Jesu, die Zeit von der Geburt Jesu bis zu seiner Himmelfahrt und die Zeit des Geistes, Pfingsten, sendet Gott seinen Geist und das ist die Zeit, in der wir heute leben, bis zu Jesu Wiederkunft, dann kommt er zurück und vollendet sein Reich. Wir sind in der spannendsten Zeit der Weltgeschichte, leben wir, denn wir leben in der Zeit des Geistes. Gucken wir die einzelnen Zeiten mal an. Die Schöpfung, die Zeit des Vaters. Aber auch schon da war Gott in der Dreifaltigkeit, in der Dreieinigkeit da. Denn in der Schöpfungsgeschichte heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ist doch interessant. Gott spricht mit sich. Man kann sagen, Gott spricht mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist, lasst uns Menschen machen. Oder der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Geist Gottes war schon da. Gott ist schon in Mehrzahl vorhanden am Anfang. Ganz am Anfang. Aber offenbar war in dieser ganzen Zeit des Alten Testaments im Wesentlichen der heilige Gott und der Schöpfer. Manchmal als Vater angeredet, aber nur 11 Mal im ganzen Alten Testament. Der Vater war auch noch nicht so bekannt. Diese zärtliche Beziehung zum Vater, diese innige Beziehung zum Vater, hatten die Menschen im Alten Testament nicht oder nur wenige. Ich denke, David hatte sowas davon. Aber die anderen nicht. Der Sohn war erwartet, aber auch erst in den Propheten, ganz am Anfang noch nicht so, aber in den Propheten, wo deutlich wird, dass das Gesetz gut ist und die Menschen das Gesetz Gottes halten wollen, aber es nicht halten können. Und dann wird ein Retter angekündigt und auch der Geist, der von innen heraus dann das Gesetz erfüllen kann. Und dass diese Erwartung ist im Alten Testament schon da. Aber es ist die Erwartung. Und der Heilige Geist ist im Alten Testament auch schon da, aber nicht auf allen Leuten, sondern punktuell auf denen, die Gott ganz besonders berufen hat. Nämlich auf den Königen, auf Mose, auf den Propheten, auf den Richtern. Da sehen wir auch Zeichen des Geistes. Es gibt Heilungen im Alten Testament. Es gibt das, dass Mose oder auch das Volk erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Aber das ist immer punktuell. Auf Einzelnen, aber nicht durchgängig. Das ist die Zeit des Alten Testaments. Dann kommt die Zeit des Sohnes. Jesus wird geboren und Jesus empfängt den Heiligen Geist in seiner Taufe. Und während der Zeit, wo Jesus hier ist, also bis zur Kreuzigung oder Auferstehung, ist es auch so, dass der Heilige Geist nur auf Jesus vollständig ruht, nämlich seit seiner Taufe ist er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das wird in der Taufe auch deutlich, also in den Texten, wo es um die Taufe geht. Der Heilige Geist kam auf ihn in der Art einer Taube, also im Bild einer Taube und erfüllte ihn. Und erst von da an hat er Wunder getan. Erst von da an hat er als Sohn Gottes agiert. Es war dann auch dieser Zuspruch noch, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen hat. Also er hat seine Identität als Sohn Gottes empfangen und gleichzeitig den Heiligen Geist. Das ging seinem Dienst voraus. Die Jünger haben ab und zu Anteil gehabt am Heiligen Geist, aber nicht durchgängig. Das heißt, er sandte sie aus und sie bekamen den Heiligen Geist und sollten seine Taten tun. Matthäus 10. Erst diese Sicht des Volkes, sie sind wie Schafe ohne Hirten, darum betet den Herrn der Ernte um Arbeiter in seiner Ernte, dann beruft er sich selber und dann sagt er, geht und verkündet das Reich Gottes und heilt die Kranken und so weiter. Und da bekommen sie den Heiligen Geist. Sie haben Anteil am Heiligen Geist, aber das ist auch noch sehr punktuell. Die Jünger, aber nicht alle Menschen damals. Der Vorteil gegenüber uns ist natürlich, sie konnten Jesus sehen, sie konnten ihn anfassen, sie konnten direkt mit ihm reden, während er für uns unsichtbar ist. Aber ich meine, er war ja auch damals nicht eindeutig zu erkennen als Sohn Gottes. Da haben wir es wieder einfacher. Das ist die Zeit des Sohnes. Und Jesus hat den Vater offenbart. Also das ist ein wesentlicher Bestandteil der Verkündigung von Jesus, dass er gesagt hat, der Vater ist ein liebender Vater und ihr könnt eine Beziehung zum Vater haben, zum Vater im Himmel, der euch liebt. Also der Vater war in der Zeit des Neuen Testaments des Sohnes schon sehr präsent. Und der Heilige Geist eben auch, aber punktuell und auf Jesus ganz. Dann kehrt Jesus zum Vater zurück, Himmelfahrt, wie auch immer wir uns das vorstellen müssen, und schickt seinen Heiligen Geist. Und mit Pfingsten bricht die Zeit des Heiligen Geistes an, in der wir jetzt leben. Der Heilige Geist wird ausgegossen, es heißt auf alles Fleisch, das heißt auf alle Menschen, die ihm folgen, die sich ihm anschließen. Und jetzt ist jeder Christ mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Jeder Christ hat seinen Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist eben auch diese direkte Beziehung zu ihm. Das heißt, wir brauchen keine Vermittler mehr für unseren Glauben. Wir brauchen keine Priester mehr, die dazwischen stehen. Im Alten Testament standen sie dazwischen. Das heißt, ein normaler Gläubiger musste zu einem Priester gehen, um diesen engen Draht zu Gott zu haben. Der Priester hat geopfert für ihn. Und es ist nicht mehr nötig. Denn Jesus hat dieses Opfer für uns gebracht und wir haben alle Zugang. Der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel, Allerheiligstes im Tempel, diese Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, wir können rein. Jeder von uns kann rein, der ihm gehört. Gewaltig. Und der Heilige Geist offenbart uns den Vater, sodass wir durch den Heiligen Geist alle drei Personen Gottes präsent haben. Mehr als je zuvor, mehr als zur Zeit des Vaters, mehr als zur Zeit des Sohnes. Die ganze Dreifaltigkeit, die ganze Dreieinigkeit Gottes ist für uns präsent. Und so leben wir nach Pfingsten in der Endzeit. Es gibt ja alle möglichen Spekulationen über die Endzeit, die sogenannte Endzeit. Und wenn da so Spekulationen sind, dann sind es immer die Spekulationen über die Zeit, wenn Jesus dann wiederkommt, so ganz zum Schluss. Aber wir leben jetzt schon in der Endzeit. Weil bis zur Wiederkunft kommt dann nichts anderes mehr, sondern wir leben in der Kraft des Heiligen Geistes, wir leben mit Jesus in uns, wir leben mit dem Heiligen Geist, wir leben in dieser innigen Beziehung zum Vater. Und warten einfach nur darauf, dass er wiederkommt und dass er seine Braut zurüstet, die Gemeinde. Und dass er, es endet dann, das hat Reinhard gestern sehr plastisch gesagt, mit der großen Hochzeit. Jesus heiratet seine Braut und seine Braut, das ist nicht einer von uns, das sind wir alle zusammen. Der ganze Leib Christi. Auch nicht nur wir, auch nicht nur die Vineyard, sondern alle, der ganze Leib Christi, das ist die Braut Christi. Da müsste man aber mehr dazu sagen. Das kann man jetzt nämlich ja eben mal so erwähnen. Also, das Wesen des Heiligen Geistes. Das erste ist Dynamik, Bewegung, Spritzigkeit, Sturm, Atem und so weiter. Zweitens die dritte Person Gottes. Drittens der Heilige Geist. Und das ist jetzt fast ein Widerspruch zu dem ersten Punkt. Aber es gibt ja in der Bibel Paradoxien. Der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Und das fällt uns durchaus ja schwer, das so zu sehen, das so zu erkennen. Denn eine Kraft ist ja nicht eine Person, aber es ist eben der Heilige Geist doch beides. Er ist eine Kraft und er ist eine Person. Wie kann ich sowas sagen, dass der Heilige Geist eine Person ist? Besonders im Johannesevangelium, aber auch bei Paulus und auch in der Apostelgeschichte entdecken wir, dass der Heilige Geist beschrieben wird mit personhaften Merkmalen. Es heißt nämlich, der Vater wird euch einen Beistand geben, der für immer bei euch sein wird. Das ist Johannes 14. Einen Beistand. Luther sagt, ein Tröster. Ein Tröster ist nicht eine Kraft. Ein Beistand ist nicht eine Kraft. Ein Beistand ist eine Person. Da steht noch eine Menge in Johannes 14, 15 folgende. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Der Heilige Geist als Beistand, als Geist der Wahrheit, den die Jünger kennen. Wen kennen sie? Sie kennen Jesus. Und da wird deutlich, der Heilige Geist ist die Person Jesu in uns. Dabei schließt sich ein Kreis zu Gottesdiensten vor ein paar Wochen mit diesem Jesus, wachse in mir. Man könnte genauso sagen, Heiliger Geist, wachse in mir. Der Heilige Geist ist der präsente Christus. Jesus hat uns verlassen, leiblich. Aber er ist schon jetzt wiedergekommen, Pfingsten in Form seines Heiligen Geistes. Er ist der präsente Christus in uns. Vers 28, das ist immer noch Johannes 14, das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch in alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ist auch etwas, was ja keine Kraft tun kann. Ne? Das ist ja eine Person. Eine Person kann uns erinnern an alles, was Jesus uns gelehrt hat. Dann Vers Kapitel 16. Ab 4b. Das habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt, denn ich war ja bei euch. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Also weil Jesus gesagt hat, dass er sie verlassen wird. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, wenn ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde und Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben, Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist lehrt uns, der Heilige Geist erinnert uns, der Heilige Geist tröstet uns, der Heilige Geist steht uns bei. Das sind alles personenhafte Attribute. Der Heilige Geist wird Zeugnis abgeben über Jesus, das ist Johannes 15, 26. Der Heilige Geist kann aber auch belogen werden. Und da wird es ganz krass, da ist diese krasse Geschichte mit Hananias und Sapphira, die ihr Eigentum bringen. Sie sagen, sie bringen das ganze Eigentum. Das war damals diese urchristliche Gütergemeinschaft in Jerusalem. Er sagt, sie bringen alles. Sie hätten nicht alles bringen müssen. Sie hätten nur sagen können, dass sie nicht alles bringen. Dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber sie sagen, sie bringen alles. Es ist aber nicht alles. Und dann sagt Petrus, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Man kann den Heiligen Geist belügen. Man kann ja auch nur eine Person belügen. Man kann den Heiligen Geist belügen. Und man kann ihn beleidigen und betrüben. Das finde ich auch noch eine starke Stelle in Epheser 4. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Man kann den Heiligen Geist beleidigen. Wie kann man ihn beleidigen? Indem wir nicht die Kultur der Ehre leben, indem wir einander nicht respektieren, nicht ehren, ja, indem wir bitter sind, Bitterkeit mit uns herumtragen und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit uns herumtragen und nicht damit umgehen. Das heißt nicht, dass wir das nicht haben dürfen. Aber wir müssen dann, wenn wir das haben, damit umgehen, nämlich mit Gott, damit umgehen, dass er uns davon reinigt. Und wenn wir es festhalten, Bitterkeit und all das andere, dann beleidigen wir damit den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Person, eine sehr sensible Person. Es gibt noch mehr Texte, wo es deutlich wird, dass er eine Person ist, da vielleicht später dazu. Das, was es so schwer macht, ihn sich als Person vorzustellen, ist sicherlich das, dass wir ihn nicht sehen können und dass Geist, das stellt man sich irgendwie ganz anders vor, aber wir haben den Vater, können wir auch nicht sehen, aber unter dem Vater können wir uns natürlich was vorstellen. Den Sohn, der ist sicher am präsentesten, weil er hier gelebt hat und wir haben keine Fotos von ihm, aber man weiß doch, wie ein junger Mann zu damaliger Zeit vermutlich ausgesehen hat. Aber wir entdecken eben doch, er ist eine Person. Lasst uns das noch ein bisschen wirken lassen. Der Heilige Geist als eine Person, als der präsente Christus, als jemand, der in uns ist, der uns lehrt, dass er uns erinnert, unser Beistand, unser Tröster, jemand, den wir beleidigen können. Und ich möchte gern dann noch beten für uns, um Vergebung bitten, wo wir ihn beleidigt haben und willkommen heißen und lade euch ein, das dann mit mir zu tun. Aber lasst uns einen Moment noch innehalten.